Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado. Und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Gerade werden an der gesamten Adria die Sonnenschirmständer in den Sand gedrillt. Ein ganz sicheres Zeichen, dass die Urlaubssaison beginnt. Klasse. Was gibt's heute auf die Ohren? Einen Viagra-Fund. Eine dramatische Verfolgungsjagd wie bei Miami Vice durch die Lagune von Venedig und der Kampf gegen die Tauben von Grado. In Jesolo und in Lignano schauen wir auch vorbei. Und ganz am Ende verrate ich euch eine heiße Neuigkeit. Vorher aber eine Korrektur. War ja klar. In Folge 22 hatte ich die wunderbare Pianistin Elisa Romici zu Gast. Sie kommt aus Grado. Und ich behauptete, das Genome-Konzert von Mozart in S-Dur habe 4 Kreuze. Da sei ich mit meinen Klavierfertigkeiten raus. Und dazu schreibt mir Hörerin Lisa. S-Dur hat 3 Bs und nicht 4 Kreuze, auch wenn ein E davor steht. Sicher haben sie auch einen Quintenzirkel zu Rate gezogen. Und hier gilt die linke Seite. Schön, dass ich mit dieser Folge auch gleich eine Musikerin höre. Und ich freue mich über alles Italienische und werde ihre Podcasts und Blogs für Italienliebhaber gern weiter verbreiten. Sonnige Grüße, Lisa. Und ich freue mich, so kluge Hörerinnen zu haben. Jetzt aber rein ins Vergnügen.
Bildungsauftrag, das italienische Wort.
Wir haben ja in der letzten Folge, der Nummer 23, gelernt, woher das Wort Friaul kommt oder Friuli, nämlich von Forum Julii, also gewissermaßen Cäsars Marktplatz. Das Wort dieses Mal ist Italien. Wieso heißt Italien eigentlich Italien? Italia taucht schon in der Antike auf, lange bevor es den Staat Italien gab. Ursprünglich bezeichnete Italia vermutlich nur einen kleinen Teil Süditaliens, wahrscheinlich die Gegend in Kalabrien. Und jetzt wird's spannend. Die meisten Historiker gehen davon aus, dass Italia vom Wort Vitellio stammt. Das war ein Begriff aus einer alten Sprache, die inzwischen ausgestorben ist. Vitellio bedeutet so viel wie Land der jungen Rinder oder Land der Kälber. Vitellio ist im heutigen Italienisch Vitello, Kalb. Kennt ihr vielleicht vom Vitello Tonnato? Und schon nach 2 Minuten bekomme ich wieder Hunger. Verflixt. Diese Wortentstehung passt gut. Das Rind war ein wichtiges Symbol in Süditalien. Für Wohlstand, aber auch für Kraft, klar. Auf römischen Münzen vor der Kaiserzeit ist ein Stier das Sinnbild Italiens. Später waren dann die eitlen Kaiser auf den Münzen. Land der Kälber. Irgendwie kurios. Übrigens, bei den Griechen hieß Italien noch Enotria, Land des Weins. Klingt irgendwie besser.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Kontrolle am Flughafen Ronchi bei Triest. Übrigens ein absoluter Boom-Flughafen, der in den letzten 2 Jahren seine Passagierzahlen verdoppelt hat. Ein Passagier aus Slowenien kam aus Neu-Delhi. Mit Zwischenstopp in Rom. Die Zollbeamten öffneten den Koffer. Zwischen T-Shirts und Socken keine Souvenirs, sondern 1400 Dosen Sildenafil. Na, wer weiß, was das ist? Das ist der Wirkstoff in Viagra. Insgesamt 200 Packungen mit Tabletten. Alles ohne die nötigen Papiere. Die Behörden beschlagnahmten alles. Der Mann wurde angezeigt. Noch ein Polizeieinsatz, nachts in der Lagune von Venedig. Ein Motorboot mit 4 Leuten an Bord rast durchs Wasser ohne Licht. Die Guardia di Finanza will kontrollieren, der Fahrer denkt sich, lieber nicht. Also Vollgas. Es kommt zur Verfolgungsjagd mit riskanten Manövern und sogar ein paar Rammversuchen. Am Ende gewinnt, wie so oft, die Polizei. Der Fahrer wird festgenommen. Und die Beute? Wieder Viagra? Nein. 400 Kilo Venusmuscheln. Illegal gefischt, für den Schwarzmarkt gedacht. Beschlagnahmt wurden außerdem ein ziemlich kräftiges Motorboot mit zwei 250 PS Motoren. Profi-Tipp, niemals von der Polizei davonlaufen. Das geht nie gut aus. Nochmal zum Viagra. Grado geht gewissermaßen den umgekehrten Weg, denn die Stadt leidet unter einer Taubenplage. Besonders auf den Dächern und in den Gassen halten sich große Schwärme auf. Ihre Hinterlassenschaften verschmutzen Straßen, Plätze und Gebäude. Und das sorgt nicht nur für ein unschönes Stadtbild, sondern auch für hygienische Probleme. Vor allem im historischen Stadtkern, in unserem geliebten Centro Storico, sammeln sich besonders viele Tiere, weil sie leicht Nahrung finden und zahlreiche Nistplätze vorhanden sind. Klar, die alten Gemäuer bieten da viel an. Die Gemeinde hat deshalb beschlossen, die Population zu verringern. Dafür stehen 7.000 Euro zur Verfügung. Beauftragt wurde, wie schon vor ein paar Jahren, als man es schon mal gemacht hatte, eine Spezialfirma aus Udine. Der Ansatz ist ungewöhnlich. Statt die Tauben, nicht die Trauben, sondern die Tauben, zu vertreiben oder zu töten, setzt man auf Geburtenkontrolle. Den Vögeln wird spezielles Futter verabreicht, das ein Mittel enthält, das ihre Fortpflanzung einschränkt. Dadurch sollen nach und nach weniger Jungtiere schlüpfen und die Population langfristig sinken. Solche Programme scheinen zu funktionieren und wurden bereits in anderen Städten getestet. Ziel ist eine tierfreundliche und nachhaltige Lösung, die die Zahl der Tauben reduziert, ohne ihnen direkt zu schaden. Ein Win-Win für alle. Und wo wir gerade in Grado sind? Werbung. Ich gehe jeden Morgen auf dem Weg zu Pino daran vorbei und winke kurz. Und Thomas Sawyer winkt zurück, denn sein Büro liegt zur Straße raus. Wir reden über das Hotel Savoy, eines der Traditionshäuser Grados, inzwischen in der vierten Generation von derselben Familie betrieben. Eben den Österreichern Thomas und Uli Sawyer bzw. Tochter Anna. Da ich ja selbst in Grado wohne, kenne ich alle Hotels immer nur aus zweiter Hand und war nie dort zu Gast. Aber ich kenne hunderte Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer persönlich, die in Grado Urlaub machen. Und daher kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass alle, die dort waren, vom Savoy schwärmen. Die Stammgastquote ist 90%, was ja für sich spricht. Und abgesehen vom Service kommt natürlich noch die perfekte Lage hinzu. 100 Meter vom Haupteingang des Strandes und 100 Meter zu Pino. Es gibt auch ein schickes Spa und sehr gute Küche, eine Bar und immer wieder Veranstaltungen. Aber was wirklich klasse ist, das Savoy hat als einziges Haus einen Innen- und Außenpool. Und das ist ganz stark, da kann der Urlaub von keinem Tiefdruckgebiet verdorben werden. Es ist übrigens auch das einzige Hotel in Grado mit 5 Sternen. Doch all das sind nur die technischen Fakten. Das wirklich Entscheidende ist die Gastgeberfamilie. Österreicher eben, die unsere Bedürfnisse verstehen. Nicht nur wegen der Sprache, sondern weil sie seit Jahrzehnten Gastgeber sind. Und das ist doch gut zu wissen. Übrigens habe ich über das Savoy schon lange vor meinem Podcast auch immer wieder in meinem Blog geschrieben. Selbstverständlich nicht als Werbung. Und deswegen kann ich hier mit gutem Gewissen trommeln. Aber es wird noch besser. Coldcation ist ja immer mehr in Mode. Also im Winter, aber auch im Sommer mal in die Berge, in die Natur, in die klare Luft. Und da hätte ich auch noch was von der Familie Sawyer für euch, nämlich das Traditionshotel Drei Zinnen in Sexten in Südtirol, das als Wirtshaus seit 1841 existiert und 1929 als Hotel aufgebaut wurde. Es ist eines der traditionsreichsten Häuser Südtirols, denn um die Skischule des Hotels kümmerten sich einst Luis Trenker und Heinrich Harrer. Ich glaube, zu diesen beiden Giganten muss ich nichts mehr sagen. Ein Leben, das mit Brad Pitt verfilmt wird, besser wird's wohl nicht mehr. Ich war gerade vor 2 Wochen zum ersten Mal dort. Wahnsinnig schön dort oben. Und das sage ich als Mensch des Meeres. Hotel Adria in Grado und Hotel Drei Zinnen in Sexten von Familie Sawyer. Alle Infos und Links packe ich in die Shownotes. Und eine Meldung für alle Geschichtsinteressierte. Hannibal, Der Mann, der mit Elefanten über die Alpen marschierte, ist eine der berühmtesten Gestalten der Antike. Es gibt nur ein Problem. Beweise für die Elefanten gab es bisher kaum. Historiker erzählen zwar seit Jahrhunderten von den Kriegselefanten der Karthager. Oder haben das die Römer nur erfunden, um Hannibal noch bedrohlicher darzustellen und ihren eigenen Sieg noch triumphaler? Ihr wisst ja, die Sieger schreiben die Geschichte, nicht die Verlierer. Doch jetzt haben Archäologen in Spanien ein kleines Stück Knochen gefunden von einem Elefantenfuß, etwa 10 cm groß. Die Radiokarbonanalyse ergab, der Knochen ist 2200 Jahre alt, also genau aus der Zeit des Zweiten Punischen Krieges. Gefunden wurde der Knochen neben Katapultgeschossen und anderen Spuren eines antiken Schlachtfelds. Mit anderen Worten, das Tier war kein Zoo-Elefant. Und jetzt auf nach Venedig. 3-Sterne-Koch Heinz Beck übernimmt die Gastronomie im Orient Express Hotel. Ist in Italien eine Riesenmeldung gewesen. Ich hatte davon schon vor ein paar Monaten im Feinschmecker berichtet. So. Also, Venedig bekommt einen prominenten neuen Küchenchef. Heinz Beck, der deutsche 3-Sterne-Koch aus Rom, wird künftig die gesamte Gastronomie im neuen Orient Express Venezia verantworten. Von dem Hotel habt ihr noch nichts gehört? Es gibt es nämlich noch nicht. Das Luxushotel entsteht gerade im Palazzo Donna Giovanelli, einem historischen Gebäude aus dem 15. Jahrhundert am Canal Grande. Beck soll dort mehrere gastronomische Konzepte entwickeln, von einem Fine-Dining-Restaurant bis zu einer informelleren Bistro-Küche. Der Koch kündigte bereits an, sich stark auf regionale Produkte zu konzentrieren. Die venezianische Lagune liefere eine einzigartige Vielfalt an Fisch und Gemüse, die man international stärker zeigen wolle. Das kann man wohl sagen. Der Hotelname verweist bewusst auf die legendäre Eisenbahnlinie Orient Express. Das Hotel ist Teil eines größeren Projekts, bei dem mehrere Luxusdestinationen unter diesem historischen Markennamen entstehen. Ich bin großer Eisenbahnfan und es ist ein Lebenstraum von mir, einmal mit dem Orient Express zu reisen. Aber dann habe ich mir mal die Preise angeschaut. Mir war schon bewusst, dass es nicht billig ist. Aber ich dachte halt so, 5-Sterne-Hotel, 300 Euro oder so pro Nacht. Eine Nacht von Paris nach Venedig kostet ab 4.000 Euro. Wer die Suite L'Observatoire bucht, zahlt 90.000 Euro. Für eine Nacht, wie gesagt. Dafür bekommt man anderswo einen ganzen Bahnhof. Ab nach Jesolo. Heute sind wir wirklich überall an der Adria. Der Ort bereitet sich auf eine der ungewöhnlichsten Kunstveranstaltungen an der Adriaküste vor. Die 28. internationale Sandskulpturenausstellung. Das diesjährige Thema lautet The Power of Change, die Kraft des Wandels. Ab dem 18. April beginnen internationale Künstler damit, aus rund 1000 Tonnen Sand monumentale Skulpturen zu formen. Die Ausstellung selbst öffnet dann am 9. Mai und bleibt bis 4. Oktober zugänglich. Die Sandskulpturen, wirklich sehr beeindruckend, sind bis zu 4 Meter hoch und entstehen komplett ohne zusätzliche Bindemittel. Nur Sand und Wasser sind erlaubt. Das Festival gehört zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Europa und zieht jedes Jahr Zehntausende Besucher an. Der Bürgermeister sagte dazu, Jesolo hat mit den Sandskulpturen eine Kunstform geschaffen, die weltweit einmalig ist. Leider auch ziemlich vergänglich. Bleiben wir bei der Kultur. Das Krimi-Festival von Treviso namens Treviso Giallo ist gerade zu Ende gegangen und widmete sich einem hochaktuellen Thema, der Lüge. Im Zentrum standen Fragen wie, wie entstehen Fake News? Wie manipulieren Täter Informationen? Welche Rolle spielen Medien und soziale Netzwerke bei der Verbreitung von falschen Geschichten? Autoren, Journalisten und Ermittler diskutierten darüber, wie sich Realität und Fiktion im Krimi überlagern. Spannendes Thema. Ein Festivalsprecher formulierte es so. Die Lüge ist der Motor jeder kriminalistischen Geschichte. Besonders spannend, das Festival arbeitet mit dem Format Trieste True Crime zusammen, bei dem reale Kriminalfälle analysiert werden. Treviso Giallo, immer Ende März, ein echter Tipp für alle Krimi-Fans. Und hätte ich es früher gewusst, hätte ich es auch rechtzeitig in diesem Podcast erzählt. Apropos Treviso. Ein 68-Jähriger gewann dort 2 Millionen Euro mit einem Rubellos. Glückwunsch. Das Problem? Sein arbeitsloser Sohn, 40 Jahre alt, hat sich nun einen Anwalt geschnappt und verklagt den Papa auf Unterhalt. Er will monatliche Anteile am Gewinn. Die liebe Familie und das Geld. Krass. Auf nach Lignano. Lignano hat sich rund um Pfingsten ganz schön viel vorgenommen. Erstmal ist es zu Pfingsten sowieso randvoll. Dann findet das nationale Treffen der Bersaglieri statt. Und es gibt ein Konzert von Tiziano Ferro im Stadion. Moment, Bersaglieri? Das ist eine Infanterieeinheit der italienischen Armee. Und die Veteranen treffen sich einmal im Jahr. Dieses Mal in Lignano. Die Bersaglieri sind leicht zu erkennen. Sie tragen einen Breitrandhut mit schwarzen Auerhahnfedern und vor allem, sie marschieren nicht, sie laufen. Bei Paraden bewegen sie sich im Laufschritt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Sogar ihre Militärkapelle spielt im Laufschritt. Diese eigenwillige und, seien wir ehrlich, etwas kuriose Tradition symbolisiert ihre Aufgabe als schnelle und bewegliche Infanterie. Ganz schön viel Trubel für Lignano auf engem Raum. Der Stadtverwaltung stehen jedenfalls die Haare zu Berge und man gründete ein Komitee für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Von Pfingsten bis Sommer sind verstärkte Kontrollen an den Zufahrten zur Stadt und im öffentlichen Nahverkehr geplant. Auch die Polizeipräsenz wird verstärkt. Man will Besucher bereits bei der Anreise darauf aufmerksam machen, dass in Lignano klare Regeln gelten, die einen sicheren und geordneten Aufenthalt ermöglichen. Gerade zu Beginn der Saison sei das entscheidend. Wer nach Lignano komme, müsse wissen, dass die Stadt ein attraktives, aber zugleich klar geregeltes touristisches Umfeld bieten wolle. Und gerade Pfingsten gilt als kritischer Moment für das Gebiet, weil viele junge Besucher anreisen und es krachen lassen. Jetzt wird es etwas weniger krachen, denn zu den Maßnahmen gehören unter anderem ein Verbot des Verkaufs von Alkohol zum Mitnehmen ab dem späten Abend, das Verbot von Glasflaschen und Dosen im öffentlichen Raum, Einschränkungen bei lauter Musik in Lokalen sowie, ganz wichtig, das Verbot, nach Mitternacht an den Strand zu gehen. Wie unromantisch. Gleichzeitig sollen private Sicherheitskräfte, sogenannte Stewards, die Arbeit der Polizei unterstützen. Einige Geschäftsinhaber haben vorgeschlagen, ihre Lokale eine Stunde länger geöffnet zu lassen, komisch, um Menschenströme besser zu verteilen. Ich werde Pfingst mal genau hinschauen, was da in Lignano so passiert ist.
Bildungsauftrag, das italienische Wort.
Zum zweiten Mal in dieser Folge. Che confusione. Ristorante, Osteria, Trattoria, Enoteca, was ist eigentlich der Unterschied? Fragt Leserin Maria. Die Antwort, der ist nicht definiert. Jeder Wirt darf mehr oder weniger frei entscheiden, wie er sein Etablissement nennt. Im Allgemeinen geht es im Ristorante am vornehmsten und professionellsten zu. Aber wer sein Etablissement allzu stolz Ristorante nennt, kann auch schnell verlieren. So wie jemand, der sich selbst als cool bezeichnet. Hotelrestaurants heißen meistens Ristorante. Und als Faustregel gilt, dass Ristoranti eher ziemlich groß sind. Die Trattoria steht für eine gewisse Ungezwungenheit und familiäre Atmosphäre. Und die Osteria ist ein noch bodenständigeres Gasthaus mit wenigen lokalen Gerichten auf der Karte. Die Enoteca, das wissen die meisten, ist eigentlich eine Weinbar. Aber, wie wir gleich sehen werden, kann auch eine Enoteca ein Spitzenrestaurant sein. Die älteste Osteria der Welt, die noch heute Gäste bewirtet, ist die Osteria al Brindisi, früher Osteria del Cucciolino in Ferrara aus dem Jahr 1435. Hier war schon Nikolaus Kopernikus zu Gast, der direkt über der Osteria wohnte. Gute Wahl. Lustig, die ersten Deutschen, die in den 1950er Jahren nach Italien fuhren, betonten Osteria und Trattoria noch auf der zweiten Silbe. Osteria und Trattoria. Jedenfalls, wie willkürlich die Namensgebung ist, zeigt Massimo Bottura. Er ist der vermutlich beste Koch der Welt und sein dreifach besterntes Restaurant in der Altstadt von Modena heißt Osteria Francescana. An den 11 Tischen dort, viel Glück bei der Reservierung, ich bin bislang immer gescheitert, geht es alles andere als bodenständig zu. Und auch die Enoteca Pinciori in Florenz ist keine Enoteca, sondern ein absolutes Spitzenrestaurant, das aber einst als Enoteca angefangen hat. Daher blieb man beim Namen. Die Enotheca hat einen der größten Weinkeller der Welt mit 100.000 Flaschen, darunter absoluten Raritäten. Wert 100 Millionen Euro. Ich war vor ein paar Jahren mal bei einer Veranstaltung in der Enotheca Pinchiori. Nach dem Essen führte uns der Sommelier in den Weinkeller. Alles sehr beeindruckend. Aber ein Detail faszinierte mich besonders. Gleich am Eingang standen 6 leere Flaschen Romane Conti. Der Pinot Noir aus dem Burgund ist der teuerste Wein der Welt. Für Privatkunden 6.000 Euro pro Flasche, aber die Warteliste ist endlos. Und man muss, wenn man denn dran ist, mindestens eine Kiste abnehmen. Ich zeigte auf die 6 leeren Flaschen und der Sommelier sagte, ja, das war gestern ein Mittagstisch. Die haben 6 Flaschen getrunken. Was für ein Mittagessen. Allein die Weinrechnung war 90.000 Euro hoch. Die Enotheca verkauft Romane Conti für 15.000 Euro pro Flasche. Damals, inzwischen vermutlich noch mehr. Und die Gäste mussten mit mehreren Kreditkarten zahlen, weil die Banken wohl einen Betrugsversuch vermuteten. Ja, die Probleme sehr reicher Menschen. Es waren übrigens keine Russen oder Araber, wie ich sofort mit meinen geballten Vorurteilen vermutete, sondern Italiener. Zurück zu den Schlagzeilen der Woche. In Gorizia wird bald ein neues Flugzeug gebaut. 1200 Arbeitsplätze sollen entstehen. Es ist ein Löschflugzeug, das in nur 3 Sekunden 12 Tonnen Wasser über einem Waldbrand abwerfen kann. Passenderweise heißt der Neuling Waterfall, Wasserfall. Er ist leistungsfähiger, präziser und vielseitiger als alles, was bisher im Einsatz ist. Ziel ist es, den inzwischen stark veralteten Klassiker zu ersetzen, den Canadair. Der Canadair wurde in den 1960er Jahren entwickelt. Bis heute ist er eines der wichtigsten Flugzeuge im Kampf gegen Waldbrände. Doch viele Maschinen sind mittlerweile alt, Ersatzteile werden knapp und das technische Know-how geht teilweise verloren. Während ein Canadair etwa 6.000 Liter Wasser transportieren kann, schafft das neue Amphibienflugzeug 12.000 Liter, doppelt so viel. Außerdem setzt das Projekt auf moderne Sensorik und, wie wir alle, auf künstliche Intelligenz. Infrarotsensoren erkennen besonders heiße Brandherde, während Algorithmen die optimalen Flugrouten berechnen. Ziel ist es, Wasser gezielter und effektiver einzusetzen. Ein weiterer Vorteil, das neue Flugzeug kann auf sehr kurzen Strecken starten und landen, teilweise schon nach rund 500 Metern. Dadurch kann es auch aus kleinen Seen oder Wasserreservoirs Wasser aufnehmen. Hinzu kommt eine ungewöhnliche Vielseitigkeit. Die Kabine lässt sich schnell umbauen. So kann das Flugzeug nicht nur Waldbrände bekämpfen, sondern auch Such- und Rettungseinsätze, Evakuierungen oder sogar für den Transport von Passagieren in Regionen mit wenig Infrastruktur eingesetzt werden. Die Maschine soll außerdem bis zu 9 Stunden in der Luft bleiben können und dank Wärmebildkameras auch nachts Brände bekämpfen. Waterfall wird gebraucht im Kampf gegen immer häufigere und intensivere Waldbrände, die uns im Hinterland der Adria ja öfter mal zu schaffen machen. Denn je schneller und präziser ein Feuer aus der Luft bekämpft wird, desto größer sind die Chancen, Wälder und letztlich auch ganze Regionen zu schützen. Ich habe tatsächlich mal einen Artikel über Löschflugzeuge für PM geschrieben, den ich noch auf meiner Festplatte gefunden habe. Der Artikel lautet: Warum ist das Löschwasser, das aus den Flugzeugen abgeworfen wird, immer rot? Die Antwort: Das liegt am flammenerstickenden Mix, der dem Wasser beigegeben wird. Erfunden von einer kalifornischen Firma, hat die Chemikalie Phos-Check 2 wichtige Aufgaben. Zum einen verstärkt sie die erstickende Wirkung des Wassers, zum anderen wirkt sie bindend auf die Wassermoleküle. Sonst wird auf das Feuer nur ein feiner Sprühregen niederrieseln, der wenig ausrichten kann. Eine Komponente von Phos-Check, das als Pulver dem Wasser beigemischt wird, ist neben verschiedenen Phosphaten und Sulfaten rötlicher Ton, der dem Löschwasser die Farbe verleiht. Inzwischen wird Phos-Check in vielen verschiedenen Farben hergestellt, aber das Rot hat sich als Orientierungshilfe für die Feuerwehren am Boden bewährt. Neuerdings sind der Chemikalie sogar Düngestoffe beigemischt, um die Wiederaufforstung zu beschleunigen. Übrigens lassen die Löschflugzeuge ihre Ladung selten über dem Brandherd selbst ab. Das wäre angesichts der Größe der meisten Waldbrände wenig sinnvoll, sondern sie verfolgen stattdessen 2 Taktiken. Entweder versuchen sie, das Ausbreiten der Flammen in eine bestimmte Richtung zu verhindern, oder sie bahnen den Einsatzkräften am Boden einen sicheren Weg, um zum Feuer vorzudringen. Und jetzt passend dazu eine brandheiße Meldung, die Überraschung wie versprochen. Dieser Podcast erscheint ab sofort jede Woche. Nix mehr mit zweiwöchentlich. Samstag ist ab jetzt offiziell Dolce Vita Tag. Ich freue mich riesig. Werbung. Ich kenne Österreicherinnen und auch Österreicher, die kommen beispielsweise in der Nebensaison nur für den Friseurbesuch nach Grado. Da ich aber inzwischen auch eine Lesebrille brauche, ja, so geht's dahin, habe ich erfahren, dass auch viele Österreicherinnen und Österreicher für den Brillenkauf nach Grado kommen. Rita Gagliotta hat mit ihrem Geschäft Lottica nämlich eine Auswahl, die sich doch sehr von den Standardbrillenläden im Norden unterscheidet. Deswegen hat sie jede Menge Stammgäste aus Wien, Graz und ganz Österreich. Bestimmt sind auch einige von euch darunter. Es gibt natürlich die großen Marken wie Ray-Ban, Oakley und Versace, aber auch kleinere Produzenten wie Giuliani, Cador, Original Vintage oder Bust Out, die bei den Kunden sehr hoch im Kurs stehen, aber fast nirgendwo zu bekommen sind. Übrigens war das auch auf meiner letzten Lesereise eine Quizfrage. Bei welchen Industrieprodukten ist Italien Exportweltmeister? Abgesehen von allen Lebensmittelsachen. Die Antworten unter anderem Fliesen, Luxusjachten und Brillen. Vor allem Brillengläser. Und diese Tradition, kaum zu glauben, lässt sich bis auf die Glaskunst in Venedig zurückführen. Was Glas angeht, ist Italien seit Jahrhunderten führend. Damit sind wir doch schon wieder an der Adria. Außerdem hat Rita selbst, ich kann es nicht anders sagen, einen fabelhaften Geschmack und hilft bei der Beratung, wenn es ein Hingucker werden soll. So individuell wie der Träger selbst. Denn wer will schon graue Allerweltsmodelle? Sie hat auch Sonnenbrillen von großen und kleinen Marken und bietet auch die Sonnenbrillen mit individuell geschliffenen Gläsern an. Zu ihren Serviceleistungen gehören modernste Sehtests mit computergestützten High-End-Geräten, Kontaktlinsen, Reparaturen und einiges mehr. Und oft bekommt sie Mails von Kundinnen, die sehr glücklich mit ihrem Kauf sind und die Brille voll Selbstbewusstsein tragen. Ihr Geschäft Lottica di Gagliotta Rita ist nicht weit vom Postamt und direkt neben der zauberhaften Konditorei Dolce Isola. Ich packe die Adresse und Verlinkungen sowie die Instagram-Seite in die Shownotes. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und empfehlt ihn gern weiter. Würde mich riesig freuen. Ganz wichtig. Abonnement, das klingt immer so, als würde es was kosten. Nein, es kostet nichts. Ihr bekommt nur eine Nachricht, wenn eine neue Folge draußen ist. Und am allerwichtigsten, mein neues Buch Espresso unter Sternen erscheint in 2 Monaten. Ihr könnt es jetzt schon bis zum 19. April bei Autorenwelt bestellen. Die Adresse ist ganz simpel, autorenwelt.de/espresso. Und ihr bekommt ohne Mehrkosten ein signiertes Exemplar von mir. Ihr könnt es natürlich auch überall sonst im Buchhandel oder online vorbestellen. Unter allen Vorbestellern verlose ich 15 Kaffeetassen mit dem Buchcover drauf. Noch etwas, am 10. April bin ich beim Podcast Festival in Klagenfurt. Kommt vorbei, falls ihr in der Nähe seid. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.